Herzlich willkommen zu unserem Kolliquio-Podcast Wissenschaft kompakt. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. In unserem Podcast erwartet Sie eine bunte Mischung aktueller, praxisrelevanter und unterhaltsamer Beiträge aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Und das ist unsere Themenauswahl heute. Alkohol. Drei Lebensphasen, in denen Trinken dem Gehirn besonders schadet. Verjüngung von Neuronen. Große Hoffnung für die regenerative Medizin. Und fiktiv oder real, das sind die Vorbilder Ihrer Arztkollegen. Mein Name ist Marc Fröhling und mit dabei sind meine Kolleginnen Nina Mörsch und Linda Fischer. Wir gehören zur Medizinredaktion von Kolliquio, Deutschlands größtem Ärzteportal. Viele Menschen trinken ja gerade zum Jahreswechsel gerne mal einen über den Durst. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene schlagen dabei oft über die Stränge. Dass Alkohol jedoch eine schädliche Wirkung auf das Gehirn hat, ist hinreichend bekannt. Experten haben jetzt drei Phasen in einem Menschenleben beschrieben, in denen der Alkohol seine verheerenden Auswirkungen auf das Gehirn am heftigsten entfalten kann. Was ich interessant finde, denn mir war nicht bewusst, dass Alkohol je nach Lebensabschnitt unterschiedlich stark schädigend ist. Linda, du hast dich damit mehr im Detail auseinandergesetzt. Um welche drei Lebensphasen geht es denn genau?
Das stimmt, Marc. Zwei Wissenschaftlerinnen aus Australien und ein Wissenschaftler vom King's College in Großbritannien haben Lebensphasen beschrieben, in denen sich das Gehirn dynamisch verändert. Und in diesen Zeitspannen ist das Gehirn dann besonders empfindlich gegenüber neurotoxischen Effekten von Alkohol. Und die drei Phasen, von denen wir sprechen, sind zum einen in der Schwangerschaft, also von der Empfängnis bis zur Geburt, dann in der späten Jugend und auch noch in der späten Lebensphase ab dem Alter von 65 Jahren. Diese Studie dazu ist erst kürzlich im British Medical Journal erschienen.
Und um welche dynamischen Vorgänge im Gehirn handelt es sich dabei konkret?
Naja, also die pränatale Phase ist eben geprägt von umfangreichen Entwicklungen, also Migration und Differenzierung von Neuronen. Im Jugendalter reifen dann synaptische Verbindungen, die neuronale Kommunikation wird weiter verfeinert und Axone werden vermehrt myelinisiert. Und im höheren Alter finden dann zunehmend neuronale Atrophien statt, also die Neurone schrumpfen und die Anzahl an Synapsen wird reduziert. Und all diese Veränderungen erhöhen dann die Empfindlichkeit des Gehirns für Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel den Konsum von Alkohol.
In der pränatalen Phase ist ja die Mutter für die Alkoholmenge verantwortlich, der das Baby ausgesetzt ist. In den beiden späteren Phasen hat man das dann ja eher selbst in der Hand.
Genau. Weltweit konsumieren rund 10% der Schwangeren Alkohol. In europäischen Ländern liegt die Zahl vermutlich noch höher. Starker Alkoholkonsum in der Schwangerschaft kann zu schweren Schädigungen des Kindes führen, wie zum Beispiel ein geringes Hirnvolumen oder auch kognitive Einschränkungen. Und schon geringe Mengen an Alkohol können sich auf die Psyche und das Verhalten des Kindes auswirken.
Und welche Auswirkungen kann Alkoholkonsum denn konkret in der Jugend und im hohen Alter mit sich bringen?
Also unter vielen Jugendlichen ist es ja weit verbreitet, dieses Binge-Drinking zu veranstalten. Also der Konsum von mindestens 60 Gramm Ethanol an einem Event, das entspricht einem Dreiviertel Liter Wein oder auch drei großen Bier. Und in der Pubertät kann ein solches Trinkverhalten zum Beispiel das Gehirnvolumen reduzieren oder auch zu einer schlechteren Entwicklung der weißen Hirnsubstanz führen und auch zu kognitiven Defiziten. Im hohen Alter wurde auch erst kürzlich gezeigt, dass Alkoholkonsum einer der größten Risikofaktoren ist, jegliche Art von Demenz zu entwickeln.
Und was könnte denn getan werden, um in der allgemeinen Bevölkerung gegenzusteuern?
Das ist eine gute Frage. Also die Autorinnen und der Autor der Studie verweisen auf Maßnahmen, zum Beispiel in Form von Richtlinien, sowohl zu dem, was in der allgemeinen Bevölkerung als Alkoholkonsum mit geringem Risiko verstanden wird, als auch zur Alkoholpreispolitik.
Vor einigen Jahren hat der deutsch-amerikanische Genetiker und Bioinformatiker Steve Horwath entdeckt, wie sich die DNA mit dem Alter verändert und hat damit die erste epigenetische Uhr vorgestellt. Das Konzept dieser Uhr beruht auf Algorithmen, die das Muster von DNA-Methylierungen, also chemischen Veränderungen der Erbsubstanz eines Organismus, auswerten. Diese Veränderungen regeln die Aktivität der Gene. Ihr Muster und damit auch die Zellfunktionen verändern sich im Laufe des Lebens. Manche Funktionen gehen im Alter zwar verloren, die eigentliche genetische Information aber bleibt immer erhalten. Über das epigenetische Muster der DNA eines Organismus lässt sich so also das biologische Alter und sogar die zukünftige Gesundheit und Lebensspanne voraussagen. Ein internationales Team aus Altersforschenden hat sich nun dieses Konzept zunutze gemacht, mit dem Ziel, Nervenzellen im Sehnerv von erblindeten Mäusen zu verjüngen. Mit Erfolg, wie die im Fachjournal Nature veröffentlichte Studie gezeigt hat.
Genau, Forscher um David Sinclair von der Harvard Medical School in Boston, Massachusetts, haben Experimente an Nervenzellen eines verletzten Sehnervs in alten erblindeten Mäusen durchgeführt. Und dabei sind sie folgendermaßen vorgegangen. Sie haben das Methylierungsmuster der DNA so verändert, dass es wieder den Mustern von jungen Mäusen ähnlich war. Oder anders ausgedrückt, die Zellen des Sehnervs wurden reprogrammiert und in ihren frühen Status zurückgesetzt. Und damit waren sie auch wieder fähig, sich wie junge Nervenzellen wieder zu regenerieren. Eine Fähigkeit, die bei reifen Nervenzellen verloren gegangen ist.
Bedeutet das, dass die erblindeten Mäuse wieder sehen konnten?
Im vorliegenden Fall schafften es die Wissenschaftler zumindest, dass die Mäuse mit einem induzierten grünen Star nach der Behandlung wieder auf optische Reize reagierten und sich immerhin anhand von Mustern in einem Raum orientieren konnten. Und daraus schließen die Forscher, dass die zuvor blinden Mäuse auch wieder sehen konnten.
Die Ergebnisse dieser Studie wurden ja von verschiedenen Seiten als Meilenstein bezeichnet und als möglicher neuer Ansatz, gealterte und geschädigte Gehirne therapieren zu können.
Ja, tatsächlich lassen sich mit diesem Ansatz auch in Zellkulturexperimenten menschliche Nervenzellen umprogrammieren. Und aus Sicht deutscher Wissenschaftler weckt diese Studie durchaus Hoffnungen für die regenerative Medizin. Aber es gibt eben auch noch einige offene Fragen. Zum Beispiel, ob das Verfahren auch auf andere Gewebe übertragbar ist und wie es mit der Zielgenauigkeit und Sicherheit der genetischen Manipulation aussieht. Und ebenso wichtig, wie können Nebenwirkungen wie Zelltoxizität oder Tumorbildung ausgeschlossen werden?
Man schaut zu ihnen auf, man vergleicht sich mit ihnen und fühlt sich geehrt, wenn man mit ihnen in Verbindung gebracht wird. Die Rede ist von unseren Vorbildern, die möglicherweise die eigene Berufswahl beeinflusst haben. Das British Medical Journal hat vor kurzem in seiner Weihnachtsausgabe Ärzte gebeten, über ihre fiktiven Vorbilder nachzudenken. Da wurden zum Beispiel Filmcharaktere genannt aus Grey's Anatomy oder Dr. House. In unserem Forum wollten wir deshalb von Ihnen wissen, wer ist Ihr Arztvorbild? Neben fiktiven Charakteren können das ja durchaus auch lebendige Vorbilder sein. Also zum Beispiel ein prominenter Arzt, jemand aus der Familie oder aber die Hausärztin aus dem Heimatdorf, die einen beeindruckt hat. Die besten Antworten und Geschichten haben wir für Sie zum Nachlesen gesammelt. Den Link dazu finden Sie, wie auch alle anderen hier im Podcast erwähnten Quellen, unter unserem Beitrag. Das war's mit unserem Podcast für dieses Jahr. Mit uns geht's dann im neuen Jahr weiter. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder Deezer. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 17. Dezember 2020. Redaktion Dr. Linda Fischer, Dr. Nina Mörsch und Marc Fröhling.